Wir schlagen wieder auf 2. Mose 4. Wir lesen hier von diesen beiden Zeichen. Also wir haben jetzt drei Dinge gesehen, wie Gott errettet, durch die Geburt des Retters, durch den Tod des Retters, aber auch durch die Worte und Taten des Retters, all das zusammengenommen. Und zu diesen gehörten eben die Zeichen. Und es heißt dann in 2. Mose 4, Vers 9, und es wird geschehen, wenn sie selbst diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so sollst du vom Wasser des Stromes nehmen und es auf das Trockene gießen, und das Wasser, das du aus dem Strome nehmen wirst, es wird zu Blut werden auf dem Trockenen. Unglaube hat Folgen. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, wer seinen Worten nicht glaubt, wer seiner Sendung, seinem Werk nicht vertraut, schneidet sich selbst vom Leben ab. Und das bedeutet dieses dritte Zeichen, das ist ein Gerichtszeichen. Ein Zeichen des Gerichts. Ausgegossenes Wasser wird zu ausgegossenem Blut. Das Wasser im Strom hätte ein Lebensspender sein sollen. Das Wasser des Stromes, des Nils, gibt dem Land Nil Leben. Und aus diesem Strom wird genommen und es wird ausgegossen, es wird zu Blut. Blut ist schon gut, aber Blut ist nur gut in den Adern. Blut in den Adern bringt dem Menschen Leben. Ausgegossenes Blut ist tot. Darum muss ja der Herr Jesus sein Blut vergießen, es musste aus ihm herausfließen. Das war sein Tod. Das bedeutete sein Tod. Also, wer nicht glaubt, bleibt ewig vom Leben abgeschnitten und wird dem ewigen Tod preisgegeben. Und das veranlasst uns zur Seite der menschlichen Verantwortung weiterzufahren. Der Mensch muss dem, was Gott bereitet hat, was er getan hat, zu unserem Heil glauben. Gott rettet nicht alle Menschen, nur die, die glauben. Und so wird in diesem Kapitel 4 wiederholt gesagt, dass die Menschen glauben werden, und wenn sie nicht glauben, dann wird dieses dritte Zeichen ein Hinweis sein auf ihr sich daraus ergebendes Schicksal. 2. Mose 4, da steht im Vers 1, Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben. Und dann Vers 5, auf dass sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist. Vers 8, es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn sie selbst diesen zwei Zeichen nicht glauben. Nun, warum ist es so wichtig, dass der Mensch glaubt? Das hat damit zu tun, dass der Mensch durch die Lüge der Schlange dazu verführt wurde, Gott nicht mehr zu vertrauen. Bis dahin hatte der Mensch Gott vollkommen vertraut, dass das, was er ihnen bereitet hatte und das, was er ihnen gesagt hatte, richtig und gut war. Und die Schlange hat es fertiggebracht, in den Menschen diesen Samen des Misstrauens zu legen, sodass der Mensch der Schlange glaubte und Gott nicht mehr glaubte, sondern ihm misstraute. Nun handelt Gott so, dass der Mensch, wenn er das vernimmt, was Gott getan hat, dass er davon überzeugt wird, nein, Gott ist nicht ein brutaler Tyrann, Gott ist Liebe und Gott ist gerecht, Gott ist wahr, Gott ist zuverlässig. Und wenn der Mensch dem glaubt, dass Gott wirklich so ist, dann wird er gerettet. Der Glaube ist gewissermaßen das Ablegen des Misstrauens gegenüber Gott. Nicht mehr ihm misstrauen, sondern ihm vertrauen. So wie ein Kind den Eltern vertraut. Ein Vergleich, den der Herr Jesus im Übrigen wiederholt gebraucht. Also der Mensch muss glauben. Und wir haben eine ganze Reihe von Verheißungen im Neuen Testament. Der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium besonders deutlich, dass der Mensch, der glaubt, ewiges Leben empfängt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ja, Gott hat die Welt, hat dich geliebt. Glaubt nicht mehr dieser Lüge der Schlange, dass Gott ein ungerechter Gott sei und dass er sich nicht schere um das Ergehen der Welt und des Menschen. Doch er liebt dich. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Oder Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Johannes 5, 24. Oder in den Lehrbriefen, Epheser 2, Vers 8, eine der bekanntesten Stellen. Durch Gnade seid ihr errettet. Ja, das Ganze ist Gottes Werk. Er hat alles getan, das ist Gnade. Durch Gnade seid ihr errettet, mittelst des Glaubens. Der Glaube ist wie die Tür, die Gott hereinlässt, dass das, was er bereitet hat, was er getan hat, dass das an uns wirksam wird und uns zugutekommt. Der Mensch muss glauben. Und glaubt er, wird er gerettet. Jetzt haben wir aber gehört, dass der Mensch nicht nur von den ewigen Folgen der Sünde, also vom ewigen Tod, errettet werden muss, von der Verdammnis, vom Gericht, sondern er muss auch aus der Welt heraus gerettet werden. Das bedeutet, dass die Errettung schon jetzt wirksam werden muss. Durch ein Leben, das fortan nicht mehr den eigenen Interessen dient, auch nicht den Zielen dieser vergänglichen Welt dient, sondern dass Gott und seinen Absichten dient. Und damit die Errettung in dieser Weise sich entfaltet, an uns offenbar werden kann, müssen wir dem Fürsten dieser Welt widerstehen. Und es entbrennt, kaum hat Israel im Glauben die Botschaft angenommen, eine harte Auseinandersetzung, bei der der Fürst Ägyptens, der Pharao, mit allen Mitteln versucht, das Volk, das zum Glauben gekommen ist, an Ägypten zu binden. 2. Mose 4, Vers 31, wir lesen Verse 30 und 31, Aaron redete alle die Worte, welche der Herr zu Mose geredet hatte, und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Kinder Israel heimgesucht und dass er ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Also hier hat das Volk im Glauben die Botschaft angenommen, und es neigt sich, beugt sich vor Gott und betet an. Und erst dann beginnt die Auseinandersetzung mit dem Pharao. Nun, es ist so, der Teufel versucht schon, mit allen Mitteln es zu verhindern, dass der Mensch die Botschaft hört. Und wenn er sie hört, dass er der Botschaft glaubt. Mit allerlei Einflüsterungen. Aber er kann es nicht verhindern. Wenn ein Mensch glauben will, Botschaft annimmt und glauben will und im Glauben annimmt, dann kann der Teufel das nicht verhindern, dass er gerettet wird. Und dann ist er gerettet. Aber etwas kann der Teufel, und das versteht er sehr gut, und das versucht er, solange wir hier auf der Erde sind, uns daran zu hindern, dass unser Leben von der Kraft dieser Errettung bestimmt wird. Und da setzt er alles daran. Er setzt alles daran, dass die Israeliten in Ägypten bleiben, und blieben sie in Ägypten, wäre ihr Zeugnis neutralisiert. Dann wäre ihr Glaube einfach eine weitere mögliche Religion Ägyptens. Und darum muss Israel sich von Ägypten distanzieren, ausziehen, um ganz eindeutig das für Gott abgesonderte, von Gott gerettete und erlöste Volk zu sein. Um so ein Zeugnis zu sein vor aller Welt, vor allen Nationen, von der Rettermacht des Gottes Israels. Und so beginnt ab Kapitel 5 eine harte Auseinandersetzung. Wir lesen die Verse 1 und 2. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zu dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass sie mir ein Fest halten in der Wüste, Da sprach der Pharao, wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören sollte? Also widerspricht ihm sofort. Die Forderung Gottes kommt nicht in Frage. Und dann steht sogar im Vers 9, schwer lastet der Dienst auf den Männern, dass sie damit zu schaffen haben und nicht achten auf Worte des Truges. Der Pharao nennt die Worte Gottes, die durch Mose an ihn gerichtet werden, Worte des Truges. Nun, welches ist das einzige Mittel, um sich dieser Umklammerung, die der Fürst dieser Welt versucht, zu entwinden? Das zu tun, was Mose immer wieder tut, immer wieder tut. Immer wieder tritt er vor den Pharao und sagt, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Und das ist es, was wir auch tun. Nachdem wir zum Glauben gekommen sind und gerettet sind, für alle Ewigkeit gerettet, lernen wir, indem wir Tag für Tag im Wort Gottes lesen und uns auf das Wort Gottes abstützen, uns nach dem Wort Gottes ausrichten, dem Fürsten dieser Welt, dem Geist dieser Welt, den Verlockungen dieser Welt entgegenzuhalten, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Und dann erleben wir, wie die Kraft der Errettung uns erfasst, uns verändert, und das führt uns jetzt schon hinüber zum Wozu errettet. Wozu errettet? Dieser dritte Teil des zweiten Mosebuches beginnt mit Kapitel 13. Kapitel 13 bis Kapitel 40 geben Antwort auf diese Frage, wozu errettet? In 2. Mose 12 haben wir das Passa und es wird hier gesagt, wie Israel auszieht aus Ägypten. Vers 51, 2. Mose 12, Vers 51, und es geschah an diesem selbigen Tage, da führte der Herr die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraus nach ihren Heeren. Ja, wozu denn? Das wird in Kapitel 13 wiederum unmittelbar gesagt. Die Errettung, die Erlösung ist jetzt geschehen und jetzt kommt sofort die Antwort, wozu? Kapitel 13, Verse 1 und 2. Der Herr redete zu Mose und sprach, heilige mir alles Erstgeborene, was irgend die Mutter bricht unter den Kindern Israel, an Menschen und an Vieh, es ist mein. Alles Erstgeborene soll dem Herrn geheiligt werden. Nun, die Erstgeburt vertritt oder steht für das, was der Familie, den Eltern, was den Israeliten das Höchste, das Teuerste, das Kostbarste war. Und in der Hingabe der Erstgeburt gab man damit gewissermaßen das Angeld, dass man Gott alles gegeben hatte. Also wozu hat uns Gott errettet? Damit wir alles, was wir sind und haben, ihm weihen. Darum. Das ist der Grund. Das Neue Testament spricht wiederholt davon. Lesen wir einige Verse dazu. Römer Kapitel 6, Vers 18. Freigemacht von der Sünde, das ist 2. Mose 2, 1 bis 12. Seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden, das ist 2. Mose 13 und folgende. Freigemacht von der Sünde sind wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Der Römerbrief, diese großartige Abhandlung, die uns zeigt, wie es ein gerechter Gott fertigbringt, Sünder zu rechtfertigen, ohne seine Gerechtigkeit zu kompromittieren, ist großartig. Also diese Darlegung des Evangeliums Gottes, das bis Kapitel 8 abgeschlossen ist, bis Kapitel 8 ist das volle Evangelium erklärt, bleibt nichts mehr zu sagen, doch, doch, bleibt noch viel zu sagen, nämlich, was die Folge ist. Was die Folge ist, wozu hat uns Gott dieses großartige Heil bereitet? Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, wenn dem so ist, wie ich euch jetzt das Evangelium dargelegt habe, dann ergibt sich doch Folgendes. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Das ist neutestamentlich ausgedrückt, was 2. Mose 13 nennt, heilige mir alles Erstgeborene. Ah, alles Erstgeborene. Ja, die Erstgeburt spielt eine gewisse Rolle, schon vorher, eine sehr wichtige sogar, im 2. Mosebuch. In Ägypten war nämlich eine Nacht vorher, oder in derselben Nacht, redete Gott das in der gleichen Nacht? Steht das? Nein, steht nicht. In der Nacht, da Israel aus Ägypten auszog, war mit der Erstgeburt etwas geschehen. Gott hatte in der Nacht des Passa alle Erstgeburt der Ägypter geschlagen. Und das war der letzte und entscheidende Gerichtsschlag Gottes. Nachdem dieser Gerichtsschlag geführt war, konnten die Israeliten ausziehen. Dann ließ der Pharao sie gehen. Also war es der entscheidende Schlag. Als Gott die Erstgeburt der Ägypter schlug, traf er Ägypten in sein Herz. Lesen wir diese Verse, 2. Mose 12, Verse 29 und 30. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Lande Ägypten von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Throne saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war, und alle Erstgeburt des Viehes. Und der Pharao stand in der Nacht auf, er und alle seine Knechte und alle Ägypter. Und es entstand ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, worin nicht ein Toter war. Nun, was das bedeutete, das erläutern uns einige Stellen in den Psalmen. Einige Psalmen, sogenannte, man nennt sie manchmal historische Psalmen, geben uns einen Bericht über Gottes Handeln an Israel in der Geschichte. Und so wird einige Male diese Tatsache erwähnt und dabei auch noch erläutert. Psalm 78, Vers 51. Er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams. Ah, der Erstling der Kraft, also das Vorzüglichste der Ägypter. Auf der Erstgeburt ruhten alle Hoffnungen des Ägypters. In ihm sah er alle seine Ambitionen weitergeführt. Ja, der natürliche Mensch, der nur für diese Welt lebt, der kennt ja nichts anderes, als in dieser Welt vorankommen, sich einen Namen machen, etwas aufbauen, dass er nachher seinem Sohn weitergehen kann, der all das, wofür er sein Leben lang gelebt und gearbeitet und gerackert hat, dass sein Sohn das dann weiterführt. Und so verdichtet sich in der Erstgeburt, im Erstgeborenen, alle Hoffnungen und Erwartungen des Menschen. Und darum wird die Erstgeburt genannt, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams. Psalm 136, 10. Hier steht eine ganz interessante Formulierung. Und ich hoffe, dass, ich habe hier die alte Elberfelder, die unrevidierte, ich hoffe, dass das in den anderen Übersetzungen auch zum Ausdruck kommt. Psalm 136, 10. Den der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen. Als der Herr die Erstgeborenen schlug, schlug damit ganz Ägypten. Nun, wir können das gut verstehen, wenn man jemandem sein Höchstes, sein Kostbarstes nimmt, hat man ihm gewissermaßen alles genommen. Oder wenn man jemandem das Höchste, das Kostbarste, das Beste, was er hat, verurteilt, hat man alles, was ihm wert und teuer ist, verurteilt. Angenommen, wir würden von einem Künstler eingeladen zu einer Vernissage, Ausstellung, ersten Ausstellung einer Bildersammlung. Dann schauen wir uns seine Bilder an und am Schluss führt er uns sein Meisterwerk vor, das er sein ganzes Herz, seine ganze Seele gelegt hat, seine ganze Leidenschaft. Zeigen Sie dieses Bild und nachher sagen wir, das Bild ist nichts. Und wenn wir sagen, dieses Bild ist nichts, haben wir alles, was er getan hat, damit abgeschrieben. Und damit den Mann natürlich geknickt, das ist klar. Als Gott die Erstgeburt Ägypten schlug, hat er damit ganz Ägypten gerichtet. Die Erstgeburt. In jener Nacht, als in jedem Haus der Ägypter ein Toter war, in ganz Ägypten, in jedem Haus, nein, nicht in jedem Haus, im Haus der Israeliten nicht. Im Haus der Israeliten wurden die Erstgeborenen verschont. Und in dieser Nacht, da sie auszogen, ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie eine jede israelitische Mutter, ein jeder israelitischer Vater dachte, eigentlich hätte jetzt unser Erstgeborener auch im Staub Ägyptens niedergestreckt liegen müssen. Und jeder Erstgeborene selbst wird daran gedacht haben, eigentlich hätte ich jetzt auch dort in Ägypten zurückbleiben müssen. Ja, warum hatte Gott sie verschont? Warum hat Gott dich und mich verschont? Warum hat er uns verschont von dem Gericht, das wir verdient hätten? Damit wir uns ihm völlig weihen. Du hast mich erlöst, du hast mich errettet, du hast mich vom Gericht, vom gerechten Gericht verschont und darum will ich jetzt für dich leben und für niemand und für nichts anderes. Dann steht in 2. Mose 13 etwas, eigentlich ja, ich muss es bewegend nennen. Ich hoffe, dass es unsere Herzen irgendwie bewegt, was hier steht. 2. Mose 13, Verse 14 und 15. Nachdem gesagt worden ist, alle Erstgeburt gehört mir. Und dann steht, jedes Erstgeborene des Menschen unter deinen Söhnen sollst du lösen. Es ist klar, sie wurden natürlich nicht buchstäblich auf den Altar gelegt. Es wurde dafür ein Lösegeld bezahlt. Und tatsächlich, wir mussten ja nicht auf den Altar. Wir mussten nicht ans Kreuz. Ein anderer ging für uns. Und dann Vers 14, es soll geschehen, wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht. Was ist das? So sollst du ihm sagen, mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt, aus dem Hause der Knechtschaft. Und es geschah, da der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, tötete der Herr alle Erstgeburt im Lande Ägypten, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehes. Darum opfere ich dem Herrn alles, was die Mutter bricht, die männlichen und jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich. Darum opfere ich dem Herrn alles, was die Mutter bricht. Und Gott erwartete, dass die Israeliten das taten. Und er wusste, dann würden die Söhne einmal fragen, du Vater, warum machst du das? Was bedeutet das? Und ich hoffe, dass unsere Kinder uns auch mal fragen. Sag mal fragen, du, warum lebst du so, wie du lebst? Die Eltern von meinen Schulkameraden, die sagen das und sagen jenes und machen solche Sachen. Ihr seid einfach anders. Warum? Und ich hoffe, dass sie uns einmal fragen, dass sie das uns ansehen, dass wir das tun, dass sie erstgeboren alles dem Herrn weihen und dass wir dann auch sagen können, ja, weil er uns mit starker Hand erlöst hat. Darum. Also dazu hat der Herr uns errettet. Nun, Israel wird herausgeführt, wird durchs Meer geführt, durchs Rote Meer und jenseits des Roten Meeres, wo Israel sich endgültig dem Zugriff des Pharao hat entwinden können, natürlich nur durch Gottes starke Hand, da singen die Israeliten oder singt Mose mit den Kindern Israel das Lied der Erlösung, das Lied der Errettung. Und in diesem Lied wird gesagt, warum Gott Israel erlöst hat. 2. Mose 15, Vers 18. Der Herr wird König sein, immer und ewiglich. Ein schöner Satz. Dazu. Yahweh Yimlog le'olam. Der Herr wird König sein, auf immer. Ja, sicher, König über alle Nationen, König der Welt und so weiter, ganz sicher. König der Zeitalter, ja, 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 ja. Aber auch König in deinem Leben. Dazu hat er dich erlöst. Das Neue Testament sagt es ausdrücklich, dass der Herr Jesus darum in den Tod gegangen ist und auferstanden ist, auf dass er König sei über alle, die an ihn glauben. Römer 14, Verse 7 bis 9. Römer 14, Verse 7 bis 9, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn, sei es, dass wir sterben dem Herrn, sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebendige. Und dieses, auf dass er herrsche, könnte man buchstäblich übersetzen, auf dass er König sei, sowohl über Tote als über Lebendige. Er, König, er, unser Herrscher, dass er uns immer unterwerfen, dazu hat er uns erlöst. Und dem widersetzt sich der Satan mit allen Mitteln. Der Pharao versucht ja, die Israeliten bis zuletzt zurückzuziehen nach Ägypten. Dass nicht der Herr König sei, sondern der Pharao König sei. Und der Fürst dieser Welt versucht mit allen Mitteln, die Gläubigen, die Erretteten, an sich, an dieses Weltsystem zu binden, dass sie mit gespaltenem Herzen leben, schon an Gott glauben, sein Wort und so für seine Sache ein bisschen, aber dass sie Ziele verfolgen, die dieser Welt, diesem Weltsystem dienen, die Dingen dienen, die vergänglich sind, die vergehen, die Gott eines Tages im Gericht wird wegfegen müssen. Der Pharao hatte gesagt, wer ist Jahwe, dass ich auf seine Worte hören sollte? Und die Kinder Israel sollen lernen, nicht zu hören auf Worte des Trugs. Ja, solche Dinge flüsterte er den Erlösten ein. Das könne man nicht so ernst nehmen. Nein. Sei kein Fanatiker. Du musst doch realistisch sein und so weiter. Ich denke an eine Geschichte in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 5. Zuerst Kapitel 4. Wir sehen, wie an dem Tag, da der Heilige Geist auf die Jünger herniederkam, auf die betende Schar der Jünger, und sie taufte zu diesem einen Leib, das war die Geburt der Gemeinde. Da kennen die Glaubenden, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und zum Messias erhöht hat. Er ist der Erhöhte und sie unterwerfen sich ihm. Sie unterwerfen sich ihm. Sie erkennen durch den Geist Gottes, er ist Herr. Er herrscht. Sie unterwerfen sich ihm und das zeigt sich in Folgendem, dass sie bereit sind, alles, wofür sie bis dahin gelebt hatten, herzugeben. Sie hatten bis dahin gelebt für Besitz, ihren Besitz zu vergrößern, ihren Besitz zu sichern, hier ein Stück Land zu haben, das ihnen und ihrer Familie gehört, das sie nachher ihren Söhnen würden vererben können. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, wie die Glaubenden, dadurch, dass sie den erhöhten Herrn im Himmel erkennen, tatsächlich und buchstäblich von der Erde entwöhnt werden. Es heißt nämlich hier, Apostelgeschichte 4, 32 und folgende, die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Und dann, Vers 34, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber einem jeden ausgeteilt, so wie einer irgend Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas zubenannt wurde, was verdolmetscht heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es nieder zu den Füßen der Apostel. Das war der Ausdruck der Gläubigen zu dieser Zeit dafür, dass sie alles, alles, sich selbst und alles, was sie besaßen, alles dem Herrn hergaben, alles. Und wir sehen, dass der Satan mit allen Mitteln versuchte, das zu hindern, das aufzuhalten, das muss aufhören, dieses Tun. Und dann kommt diese traurige Geschichte von Ananias und Sapphira, die schon etwas hergeben, aber die wollen nachher das für sich behalten. Natürlich war das einmal Heuchelei, sie hatten gelogen. Aber in diesem Zusammenhang sagt Petrus, Apostelgeschichte 5, Vers 3, Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Ja, der Satan hatte sein Herz erfüllt, doch etwas für sich zu behalten, doch etwas zurückzubehalten, doch sich abzusichern, doch noch einen Fuß in dieser Welt zu lassen. Und genau so widersetzt sich der Pharao mit allen Mitteln dem Auftrag, den Mose hat, und der Forderung, die an den Pharao gerichtet wird, lass mein Volk ziehen, 3 Tage reisen weit in die Wüste, aus Ägypten heraus. Das steht zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 8. Verse 25 und folgende. Der Pharao rief Mose und Aaron und sprach, geht hin und opfert eurem Gott in dem Lande. Mose sprach, es geziemt sich nicht, das so zu tun. Denn wir würden dem Herrn, unserem Gott, der Ägypter Gräuel opfern. Sie opferten wir der Ägypter Gräuel vor ihren Augen, würden sie uns nicht steinigen. 3 Tage reisen weit wollen wir in die Wüste ziehen und der Herr und dem Herrn, unserem Gott, opfern, so wie ihr zu uns geredet hat. Und der Pharao sprach, ich will euch ziehen lassen, dass ihr den Herrn, eurem Gott, in der Wüste opfert, nur entfernt euch nicht so weit. Und nachher sagt er, ihr könnt gehen, die Männer, aber die Kinder nicht. Und dann schließlich sagt er, ihr könnt gehen, aber euer Vieh bleibt zurück. Nein, alles muss heraus. Wir selbst, unsere Familien und unser ganzen Besitz, alles muss dem Herrn geweiht werden. In Ägypten bleiben, das heißt, dass es für uns bleibt, für unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche. Nein, es muss alles dem Herrn geweiht werden. Sonderbar, sonderbar. Da beginnt sich in unseren Herzen wieder das alte Misstrauen zu regen. Dass wir meinen, dann kommen wir aber zu kurz. Dann wird das Leben aber komisch. Ja, wer weiß, was dann noch auf uns zukommt. Es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt. Wenn du willst, dass ein Leben voll und tief wird, dann musst du dich Gott, seiner Herrschaft, völlig unterwerfen. Dich und alles, was du hast und bist. Und dann wirst du sehen und finden, dass nichts dich so reich macht, dass nichts dein Herz und dein Gemüt so beglücken kann, wie dein Gott, dein Erlöser, dein Retter. Nun, Gott hat aber auch eine Absicht. Wir haben jetzt gesehen, wozu er rettet aus unserer Seite, damit wir uns dem Herrn weihen. Wozu hat Gott uns errettet, damit er etwas bekommt? Was? Er will unter den Erlösten wohnen. Das steht ebenfalls in diesem Lied der Erlösung, 2. Mose 15, Vers 17. Du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Ah, dahin wirst du sie führen, in dein Heiligtum. Und dann steht ausdrücklich als Auftrag, den Gott Mose gibt, 2. Mose 25, Vers 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Dazu hatte Gott sie erlöst. Er wollte in ihrer Mitte wohnen. Nun, Gott hat uns Menschen so geschaffen und das auch in uns hineingelegt. Und die ersten Menschen, die machten das schon, also Höhlenbewohner und so, das ist ein Mythos. Das hat schon gegeben, aber das waren degenerierte Menschen. Der Mensch war von Anfang an hoch zivilisiert und kultiviert und lebt in Häusern. Gott hat den Menschen so gemacht, dass er in Häusern wohnt. Und was ist unser Haus, unser Heim? Das ist dort, wo wir eben zu Hause sind. Das ist dort, wo wir uns wirklich wohlfühlen und wo wir am liebsten sind. Und das ist auch der Ort, Haus steht ja auch für die Familie, wo die Familienangehörigen einander in einer Art begegnen, wie sie nur unter sich sind. Das ist ja so, wenn wir Menschen auf der Straße begegnen, auf dem Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit, dann unterziehen wir uns einer gewissen Reserve, das ist ganz klar. Aber wenn wir mit den Unsrigen zusammen sind, zu Hause, unter den Unsrigen, dann können wir uns noch mehr öffnen und haben einen Umgang mit unseren eigenen, in unserem Heim, zu Hause, der inniger ist und weitergeht als jede andere Beziehung, die wir sonst unter Menschen pflegen. Nun, Gott hat den Menschen so gemacht und das so eingerichtet, damit der Mensch begreift, was Gott meint, wenn er sagt, macht mir ein Haus, ich will unter euch wohnen. Ich will einen Ort haben, an dem ich die Meinigen um mich schare und mich ihnen kundtue und mich ihnen offenbare, mit ihnen rede, von Angesicht zu Angesicht, so wie sonst nirgends. Er will unter uns, unter den Erlösten wohnen. Und unter seinen Erlösen in seinem Haus, da will er uns sein ganzes Herz öffnen. Wer er ist, was seine Gedanken sind über uns, was seine Gedanken sind, seine Absichten, die er mit uns hat. Sie sollen mir ein Haus, ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Wir sehen im letzten Buch der Bibel, wie diese ewige Sehnsucht, dieses ewige Verlangen Gottes erfüllt sein wird. Offenbarung 21, Verse 2 und 3. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Das ist das Ziel, das Gott hat mit dem ganzen Werk der Errettung. Dazu hat er uns errettet. Nun, das zweite Buch Mose endet mit der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. 2. Mose 40, Vers 34. Die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Herrlichkeit des Herrn. Das bedeutet die Gesamtheit all seiner Vollkommenheiten. Die Gesamtheit all seiner Vollkommenheiten erfüllte die Wohnung. Und das hatten fortan die Kinder Israel vor Augen und folgten fortan der Herrlichkeit, die ihnen voranging. Das Werk der Errettung offenbart Gott, so wie er durch die Erlösung nicht, durch die Schöpfung nicht geoffenbart wurde. Die Schöpfung zeigt, dass Gott ewig und allmächtig und weise ist. Steht im Römerbrief. Mehr kann man aus der Schöpfung nicht ablesen. An der Erlösung erkennen wir, dass Gott vollkommene Liebe und vollkommene Gerechtigkeit ist. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Gott ist Liebe. Da erkennen wir sein Wesen, wie er ist. Und darum lesen wir am Ende des Buches der Errettung etwas, das im Buch der Anfänge nicht steht. Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar. All seine Vollkommenheiten leuchten hell auf. Und das hatten die Kinder Israel fortan vor Augen. Und ich wünsche, dass wir das auch vor Augen haben. Dass wir fortan der Herrlichkeit des Herrn folgen. Und wenn wir das tun, dann hat uns die Herrlichkeit und vorgegaukelte Pracht der Welt nichts mehr zu sagen. Verliert ihre Anziehungskraft. Und dann zieht uns eine Herrlichkeit, die unvergleichlich ist. Die Vollkommenheiten unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gebe ihr, dass wir ihn immer mehr vor Augen haben.